Einen wunderschönen guten Donnerstag und herzlich willkommen hier am Kulturschauplatz, heute hier in der 75. Folge am 30. Januar 2025. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dem Gespräch hier. Und der Gast, den ich heute habe, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Über den schreibt der ORF im April 2017, ein Multitalent mit ungewöhnlicher Karriere. Und das zeigt sich schon am Anfang der Karriere mit dem Studium. Er studierte technische Mathematik und Wirtschaftsmathematik an der TU in Wien, dann Sportwissenschaften und Sportmanagement an der Hauptuni in Wien. Und im Anschluss dann Musikmanagement an der MDW Wien. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung am Kulturschauplatz, Roland Geier. Herzlich willkommen.
Gerne.
Dieser Lauf, wie es der ORF richtig beschreibt, mit ungewöhnlicher Karriere, ist großartig spannend, weil es eine ganz andere Thematik hat, ursprünglich eigentlich zu dem, was Sie heute machen. Gibt es einen Moment für Sie, wo Sie zum allerersten Mal gedacht haben, Sie machen jetzt Kunst oder Sie möchten jetzt Kunst machen?
Nein, ich glaube nicht. Ich bin da so wirklich in meinem Leben hineingerutscht. War nach dem Mathematikstudium und die Mathematik hat beinhaltet auch Computerausbildung. War ich bei einem amerikanischen Computerkonzern und habe da einfach aus Lust Sport und Kultur studiert. Eigentlich vorrangig Sport. Und eines Tages gab es dann von der Stadt Amstetten, wir reden vom Jahr 1982, eine Ausschreibung, dass man da suchte einen Sportmanager, Sportwissenschaftler, der auch ein bisschen Kultur macht, weil Stadt Amstetten da gerade neu gebaut hat, ein riesiges Kultur- und Sportzentrum. Und ich dachte damals, Sportmanager gibt's gar keine Jobs dafür, so wie für Archäologen vielleicht. Und hatte einfach aus Lust dran und Interesse dran dort den Stadtvätern geschrieben, ja, ich habe da studiert und was wollen Sie denn dafür an Expertise und Können haben, dass man diesen Job übernimmt? Und das war dieses Reinrutschen, dass ich eigentlich über Sportmanagement, das war eigentlich der erste Ansatz dort, über Sportmanagement zum Kulturmanagement kam und habe dort verdankt in Amstetten meine ersten 4 bis 5 Jahre rund im Kulturmanagementbereich und habe dort auch die Möglichkeit gehabt, mich selbst zu trainieren und aufzubauen. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dann war Retour wieder nach Wien zu Jeunesse Musicale über 10 Jahre und da viele große Festivals gemacht. Daraufhin hat mich dann die damalige Kulturstadträtin Basterk gefragt, ob ich nicht das städtische Sommerfestival neu strukturieren möchte. Dann tat ich das, habe den Osterklang dazu erfunden, als Musikintendant der Stadt Wien war damals die Betitelung. Und dann war ich eigentlich schon fast am Weg, die Grazer Oper als Operndirektor zu übernehmen, zusammen mit Philipp Jordan. Und kurz davor ist das Projekt dann irgendwie gescheitert und deswegen, weil die Stadt Wien sich entschieden hat, das Theater an der Wien von Musical House auf Opernhaus umzustellen und mich gefragt habe, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und dazu hatte ich große Lust und das war, muss ich gestehen, jetzt aus heutiger Sicht, wir reden jetzt von 18 Jahren danach, 2006 habe ich das begonnen und 16 Jahre dort geleitet und über 200 Opernproduktionen produziert, muss ganz ehrlich gestehen, das war wirklich der richtige und beste Schritt auch in meinem Leben und bin meinem Leben und dem Schicksal sehr dankbar, dass das mich von der Mathematik nicht ganz weg, aber zumindest vom Computerwesen und Wirtschaftsmathematikwesen weggetrieben hat und mich in der Kultur aufgefangen hat.
Sie waren dann Präsident der Jeunesse Musicale Weltorchesters, eben davor Generalsekretär, eigentlich allein Geschäftsführer dieses Unternehmens. Mhm. Das ist ja schon auch eine gewisse Herausforderung, da einfach, wenn Sie sagen, reinrutschen, diese Aufgaben zu machen. Gab es da für Sie Herausforderungen, wo Sie gesagt haben, damit haben Sie nicht gerechnet?
Nein, man hat immer größere und kleinere Probleme zu lösen, aber das ist der Job des Managements. Also ich habe das jetzt auch in meiner Erinnerung. Natürlich wird man manche Momente hier verpositivieren oder ich bin ein Mensch, der eher nach vorne immer blickt und weniger nach rückwärts. Natürlich gab es gewisse Herausforderungen, weil Konkurrenzprobleme im Raum standen und dergleichen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich immer das Glück, auch bei der Jeunesse über 10 Jahre, habe dort ungefähr 3000 Konzerte verantwortet in der Zeit und auch großteils selbst veranstaltet und so mit Personen wie Leonard Bernstein auch zu tun gehabt, die mich auch sehr geprägt haben. Und dann war es eben Nicolas Hanoncourt sehr stark oder auch Yehudi Menuhin, der als Humanist par excellence da auch neben seiner grandiosen Karriere als Geiger in mich da einige wesentliche Pflänzchen gepflanzt hat. Aber schlussendlich bin ich ein Mensch, der, wenn er sich einer Herausforderung stellt, auch diese in jeder Form meistern und verhältnismäßig perfekt meistern möchte. Und bin auf der anderen Seite so in meiner Aufnahmefähigkeit wie ein Schwamm. Also ich saug Wissen einfach aus dem Moment auf und versuche es entsprechend weiter zu verarbeiten. Bin da sehr, sehr gut im Kollagieren und im Zusammensetzen oder so ein, zwei Ideen, drei, vier bessere zu machen und dergleichen. Und das hat mir sehr geholfen in all diesen, gar nicht so vielen, aber verschiedenen wichtigen Tätigkeiten in meinen letzten 40 Jahren.
Wir sind heute zu Gast beim Strauß, ja, bei der Veranstaltungsorganisation. Wir sind hier und aus Zeitgründen, die Möglichkeit war, dass wir uns sehen und das Gespräch führen, werden wir heute keine zwei Teile machen, sondern nur einen Teil. Deswegen werde ich vielleicht auch das ein oder andere Ding vielleicht auslassen, das ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Ich kann aber gar nicht mehr so viel nachfügen, weil Sie schon gesagt haben. Es gab 1995 den Ordre de Art et Lettres, also einen Orden, den Sie bekommen haben von Frankreich, für die Leistungen, die Sie getätigt haben. Ist es ein etwas, was wichtig ist als Zeichen für die Arbeit, die man leistet?
Ja, das muss man schon auch so in die Richtung bezeichnen. Die Situation war aber ganz anders, denn wie ich die Jeunesse Musicale übernommen habe, war eine der wesentlichsten Aktivitäten neben verschiedensten Ausbildungscamps, Orchestercamps und Martin Grubinger zum Beispiel, mit dem ich gerade da vor etwa einem Monat beim Silvester am Rathausplatz selbst auch mitspielend ein riesiges Projekt realisieren konnte. Der war einer meiner jüngsten 8 Jahre damals Knirps mitwirkend am Jeunesse Jugendmusik Camp in Salzburg. Aber die wesentlichste Errungenschaft oder Neuerung, die ich für die Jeunesse gemacht habe, waren diese jährlichen großen Musikfestivals in Wien. Jedes Jahr im September war eines dieser Festivals einem wichtigen Komponist des 20. Jahrhunderts gewidmet. Und in den ersten 3 Jahren waren 2 ganz wesentliche Franzosen dabei. Das eine war das erste Festival 1990, war gewidmet Maurice Ravel. Und das Festival 92 war gewidmet Erik Satie und der Gruppe de Sis und Debussy. Und für diese Präsentation, und habe sehr viele französische Künstlerinnen und Künstler und Orchester für dieses jeweils einmonatige Konzertfestival hier nach Wien geholt. Und für diese, wenn Sie so wollen, Präsentation französischer Musik des 20. Jahrhunderts in Wien und Österreich hat mir das französische Kulturministerium diese Auszeichnung verliehen, als, wenn Sie wollen, Dank und Anerkennung für das, dass ich da in den 90er Jahren die französische Musik in Wien noch stärker präsent machte.
Das scheint sich aber so ein bisschen durchzuziehen. Es ist ja jetzt, Sie bringen da entsprechend die Präsenz dahin, auch im Mozartjahr 2006 ein bisschen. Und gerade jetzt, in diesem Jahr 2025, auf das wir später noch zu sprechen kommen, ist es ja für Johann Strauss Ihre Aufgabe, das in Wien präsent zu machen, bekannt zu machen und auch das Programm zu erstellen. Sie waren dann vom 1. Januar 2004 Intendant des Theater an der Wien und haben das bis zur Saison 2020/2021 geleitet und dazwischen, Sie haben es vorher schon angesprochen, viele, viele Produktionen gemacht oder als Intendant geleitet, aber auch selbst inszeniert. Im Juli 2012 mit Hoffmanns Zellungen war das Ihre erste Inszenierung, wenn ich das richtig gelesen habe. War das ein Hineinrutschen oder ein Wunsch, den Sie hatten?
Nein, nicht so ein Hineinrutschen. Ich hatte schon, es war meine erste Inszenierung im Theater in der Wien. Ich hatte früher schon vor dem Theater in der Wien so kleinere Inszenierungen gemacht, unter anderem sogar eine Hoffmannserzählung für Kinder. Und daher kannte ich das Werk so genau. Und das war eine kurzfristige Notwendigkeit, weil mich der damalige Regisseur, den wir für diese Hoffmannserzählung Version 2 beauftragt haben oder ich engagiert hatte, gefunden hat, dass das so nicht gehen kann und soll. Und dann war ich plötzlich kurzfristig gezwungen, einen Ersatzregisseur zu finden. Und wenn Sie so wollen, habe ich mich dann selbst gefunden. Ging aber nur deswegen, weil ich Marlies Petersen, diese grandiose Opernsängerin, zur Verfügung hatte, die alle 4 Rollen sang, alle 4 Frauenrollen sang und das so genial gemacht hat, dass sich das aus meiner Sicht verhältnismäßig leicht inszenieren ließ. Habe dann noch 2 Mal weiter im Theater in Wien inszeniert, einmal Hans Heiling, mit Angela Tinoke als Mutter und dann später, das war allerdings vom Publikum nicht gemocht, mein Macbeth mit Placido Domingo in der Titelrolle. Aber Conclusio aus dem heraus, die Zeit am Theater in der Wien war wahrscheinlich meine intensivste im Kulturmanagement bis jetzt und wahrscheinlich auch im gesamten Lebenskarriere die größte, nicht nur Herausforderung, sondern auch der größte Erfolg. Und genau genommen habe ich es gemacht bis zum Schluss von Corona, also bis Sommer 2022. Das ist nur, die letzten 3 Jahre sind so ein bisschen problematisch untergegangen, drum steht manchmal falsch 21, 22 oder 20 oder so dergleichen, weil wir in den Jahren 2021, 21, 22 viele Produktionen nicht vor Publikum zeigen konnten. Ich habe dann aus der Not der Tugend gemacht und wir haben fast alle dieser Produktionen, die wir nicht zeigen konnten, bis auf eine einzige Ausnahme, die jetzt im Theater in der Wien gezeigt wird, nämlich Norma mit Asmik Grigorian, konnten wir damals sehr wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Kameras zeigen oder vor Kameras aufnehmen und alle diese rund 12 oder 15 Produktionen sind auf DVD erhältlich. Auch unsere berühmte Produktion Beethovens Fidelio, inszeniert von Christoph Waltz, die leider Gottes keiner wirklich zu Gesicht kam, weil eben 2 Tage vor Premiere war dann der erste Lockdown mit Corona im Jahre 2020. Aber schlussendlich gibt es es auf DVD und da ist es ein großartiges Vermächtnis.
Kann man sagen, dass Ihnen die Inszenierung von Opern oder von Werken auf der Bühne Spaß gemacht hat?
Ja, auf alle Fälle. Also ich bin ein Mensch, der gerne selbst was arrangiert, was organisiert und macht. Und inszenieren ist da einfach die entsprechende künstlerische Ausprägung dem heraus. Aber ich würde mich angesichts der fantastischen, weltbekannten und großartigen Regisseurinnen, mit denen ich gearbeitet habe, nicht in diese Gruppe einreihen. Ich habe einfach 3-mal mit großer Freude und Liebe inszeniert. Aber die großen Regiearbeiten am Haus, am Theater in der Wien, haben einfach die Superstars gemacht. Egal, ob sie Loy oder Carsten oder Warner oder so manche andere hießen.
Das war mein erster Kontakt zu Ihnen, also natürlich nicht direkt und so, sondern auf die Distanz hinweg, in den Generalproben am Theater in der Wien. Da erinnere ich mich immer noch an diese Gelegenheiten, wo Sie vorher mal rausgekommen sind und dem Publikum einen schönen Abend gewünscht haben, aber auch klar gemacht haben, dass wir das gerne so aufführen wollen würden, aber es vielleicht noch ein paar Veränderungen geben wird. Ist das so ein Ritual, das Sie gepflegt haben vor jeder Vorstellung und wird das dann auch zukünftig im Straußjahr auch ein Thema sein?
Das ist prinzipiell unterschiedlich zu sehen. Im Theater in der Wien war ich, wenn Sie so wollen, der Hausherr. Das war mein Haus und Anführungszeichen mein, aber mein zumindest mir für diese 16 Jahre geborgte Haus und hatte dort eben, wenn Sie so wollen, kann man auch Ritual sagen, diese Ankündigung, liebes Publikum, das ist eine Generalprobe und das kann sich noch was ändern, hat natürlich auch ein bisschen einen rechtlichen Grund, weil wenn wirklich eine Veränderung ist, da hat man dann nicht das Problem, dass jemand, der in der Generalprobe sitzt, sagt, ja, aber das ist ja jetzt ganz anders, als es damals zu sehen war. Also das war die eine Seite der Medaille und die andere Seite war ganz klar, hier das Publikum darauf einzustimmen, dass das auch was Besonderes ist, hier dabei zu sein zu dürfen. Beim Straußjahr sind wir praktisch bei jeder Produktion Gast, egal ob sie jetzt Indoor oder Open Air stattfindet. Wir sind entweder Mieter oder wir sind in einer Kooperation, diejenige Institution oder Organisation, die in diesem Haus oder an dieser Location etwas Spezielles produzieren oder präsentieren darf. Und insofern ist auch die persönliche, wenn Sie so wollen, Affinität und die persönliche Emotion zu der Örtlichkeit, zu dieser Bühne, die ich ja im Theater an der Wien hatte und spürte. Und wenn ich nur darauf mich erinnern darf, wie Christian Thielemann hier die 2 Beethoven-Symphonien unter dem Stichwort Beethoven am Uraufführungsort mit den Wiener Philharmonikern so um das Jahr 2010 im Theater an der Wien dirigierte, stand ich mit ihm da auf der Inspizientenseite und er hat mir gesagt, ich spüre Beethoven, ich spüre die Aura Beethovens, ich fühle ihn hier. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gefühlt, aber trotzdem, Beethoven war in diesem Theater in der Wien nicht nur der Spiritus Rector, sondern viele seiner Werke sind auch dort aufgeführt worden. Also insofern entwickelt man zu einem eigenen Haus natürlich eine ganz andere persönliche Liebe und Zuneigung als zu einem Mietplatz.
Sie sind, wir haben Sie gerade schon angesprochen, kurz, seit Sommer 2022 Intendant und künstlerischer Geschäftsführer der Johann Strauss Festtheater und 2050 GmbH. Langer Name und ich habe ihn dreimal geübt, aber hat dort in
Wir können ihn kurz geklappt. Sagen, Johann Strauss 2025 Wien.
Um aber da ein paar Daten zu kriegen, Sie sind der künstlerische Geschäftsführer. Sie haben es kurz im Vorgespräch angesprochen, bei dem Podcast, den Ö1 mit Ihnen gemeinsam macht, davon gesprochen, dass das wenig Zeit ist für die Vorbereitung eines solchen Jahres. Ich darf kurz ein paar Daten dazu sagen. Es sind ungefähr 65 Produktionen, 3 Ausstellungen, 69 Locations in allen 23 Wiener Bezirken, die passieren. Es sind an rund 250 Tagen gibt es Programm und etwa 400 Künstlerinnen und Künstler sind beteiligt. Jetzt haben Sie ein kleines Team, ein relativ oder verhältnismäßig kleines Team dafür. Was eine Herausforderung oder war es eher das Vergnügen, wirklich auf dieses Ziel zu kommen und zu sagen, wir machen jetzt 250 zum 20. Geburtstag Programm Tage im Jahr?
Ja, das eine schließt das andere ja nicht daraus. Also man kann ja auch Vergnügen aus dem Schöpfen, aus seiner Herausforderung. Ja, ohne Zweifel. Die größte Herausforderung war, sich gegen den Mainstream zu lehnen und zu sagen, nein, es soll jetzt nicht eine Leistungsschau der was auch immer, rund 600 Werke von Johann Strauss oder der 15 Operetten von Johann Strauss werden und ein historisches Aufarbeiten seiner Biografie oder seiner Daten, sondern die Aufgabenstellung, die von der Stadt Wien war, war ja auch, hier etwas zu gestalten, das insbesondere für die Wiener Bevölkerung, aber auch die Gäste, die in dieser Stadt sind, etwas anderes bietet, das aus der normalen Norm herausfällt. Und ich kann mir vorstellen, und ich weiß es von den entsprechenden Verantwortlichen wie Bürgermeister Ludwig oder Kulturstadträtin Kaup Hasler, aber auch Finanzstadtrat Hanke, dass die natürlich auch drauf spekuliert haben und gerechnet haben, weil sie mich ja seit Jahrzehnten kennen, dass wenn sie mir das überantworten, dass dann eben nicht so eine, wenn sie wollen, ein Abarbeiten der historischen Daten passiert, sondern dass es etwas wird, das in ganz andere Dimensionen geht. Und wenn man versucht, solche andere Dimensionen aufzustellen, ist man auf der einen Seite geneigt, natürlich vorauszusetzen, dass alle anderen das sofort verstehen. Auf der anderen Seite ist man auch natürlich in einer Situation, wo man wirklich das Rad neu erfinden muss. Denn natürlich gibt es gewisse traditionelle Orte wie den Musikverein und das Theater in der Wien und dergleichen für die verschiedenen klassischen Veranstaltungen. Aber de facto ging es mir ja darum, dass in diesem Jahr großteils, also zumindest 80%, ist ja auch gelungen, so 80% Veranstaltungen und Projekte kreiert wurden und erfunden wurden, ich sage es absichtlich so, die man in Wien und wahrscheinlich auch weltweit in der Form noch nie gesehen hat. Nicht nur zu Strauss nicht, sondern Strauss war ja, wenn Sie wollen, auch in vielen Projekten nur Katalysator. Nur klingt jetzt so furchtbar, aber wenn Sie denken, unser Zirkusprojekt mit Roncalli, der Titel nach wie vor Cagliostro ist. Cagliostro ist eine mehr oder minder unbekannte Operette von Johann Strauss, wird kaum gespielt. Ich habe sie einmal vor, glaube ich, 30 Jahren gesehen in Wien. Hans Kratz hat das damals im Ronacher gemacht, aber sonst nie. Und im Prinzip geht es in dieser Operette um Verschiedenstes. Unter anderem eben die Hauptfigur Cagliostro ist auch so ein Wunderwuzi, so ein Zauberer, so ein Scharlatan und dergleichen. Und die Idee war dann, und es hat irgendwo so angeschrammt an das Zirkusmilieu, und irgendwann hatte ich so die Idee, naja, dann könnte man doch eigentlich so ein Zirkusprojekt draus machen. Also wenn Sie wollen, ein Cirque du Soleil wienerisch. Und aus dem ist dann etwas ganz Neues entstanden, dieses sogenannte Zirkusoperette, wie wir sie titulieren, wo wir eben richtig ein Musiktheaterwerk, das neu geschaffen wurde, das auch mit Cagliostro noch ein bisschen die Story, einen Ansatz der Story gleich hat, die Musik gar nicht mehr gleich, sondern verschiedenste Melodien von Strauss sind von Johnny Bertel bearbeitet in eine eher zirkusmusikartige Atmosphäre, poppige Atmosphäre. Und das Ganze gibt eine neue Story, die der Thomas Pretziner geschrieben hat. Und die Zirkus-Acts diffundieren hinein. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt ein Stück Theater wird gespielt und dann ist ein Artistik-Act, sondern das Ganze soll so, ist unsere Idealvorstellung, wir hoffen, dass wir das so hinkriegen, dass es praktisch von den einen in andere hineingleitet und aus der Zirkusnummer geht es automatisch weiter in eine Gesangsnummer, die das Stück weitertreibt. Und wenn Sie das jetzt so als Beispiel hernehmen, dann sehen Sie genau, sowas gab es in der Form noch nie. Natürlich, ja, Cirque du Soleil verwendet Musik und verschwendet bestimmte Motive, um Stories zu erzählen, aber das macht Roncalli oder Bernhard Paul auch. Das, was uns vorschwebt, ist, dass es plötzlich ein Musiktheaterstück wird im Zirkuszelt und trotzdem wird es weder Zirkus noch eine Operette, sondern es wird etwas völlig Neues, wo die Leute aber reingehen, fasziniert sind von beiden Ebenen dieses Genres und dann hinausgehen und im Stile von Johann Strauss Freudach des Lebens einfach sagen, es war klasse, es war cool und wir haben das genossen. Und ich glaube, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, was ist das Ziel dieses ganzen Festjahres? Jetzt abgesehen davon, Wertschöpfung, klar, Faktor 1 zu 3, wir haben da 20 Millionen, 22 Millionen, also wird es irgendwo 50, 60 Millionen Wertschöpfung aus dem Ganzen herausgeben. Und natürlich soll nicht nur die Wiener Bevölkerung sich daran erfreuen, sondern die Touristen sollen auch hier, wobei man Wien eh schon mit Touristen so überfüllt hat, dass man sich fragt, muss man für Touristen noch einmal speziell was machen? Die kommen sowieso her, aber die, die da sind, sollen noch was Spezielles auch erleben. Und dann, wenn man schon sagt, Johann Strauss und behauptet, ja, den Strauss braucht man eh nicht mehr zeigen, ja, den Donauwalzer in der Urform und die Fledermaus in der Urform braucht man vielleicht dann nicht mehr zeigen, ganz klar. Aber wenn man mit dem Strauß etwas anderes erreichen will, nämlich dass Wien und diese Musik- und Kulturmetropole Wien in die Welt hinausstrahlt und einmal halt noch einmal in einem Jahr noch ein bisschen stärker strahlt, dann muss diese Strahlkraft, ist meine Meinung, muss diese Strahlkraft auf was Besonderem aufbauen. Und das Besondere kann nur sein, nachdem Wien so voll Kultur ist, muss man halt kreativ genug sein, um Neues zu erfinden, dass es noch nicht so in der Form gab, dass es vielleicht in den nächsten Jahren auch nicht gibt, und damit die Bevölkerung und so und auch die Gäste faszinieren, wenn sie in den 25er Jahren in Wien sind, dass Wien halt einfach wirklich Kulturmetropole der Welt ist.
Das haben Sie ja, Sie haben es angesprochen, dieses Verändern oder dieses Nehmen und das Werk weiterentwickeln nehmen, das haben Sie ja, machen Sie ja nicht nur mit der Fledermaus oder mit anderen Werken, sondern vor allem auch zum Beispiel mit der ersten Operette Indigo und die 40 Räuber, die dann Indigo und die 23 Räuber heißt, das ist also an die Bezirke angepasst, ganz großartig, und Sie haben eine riesige Menge an Künstler, Künstlerinnen zusammengefunden. Sie haben gerade Thomas Brezina erwähnt, aber Viktor Gernert ist Teil des Johann Strauss Jahres, Christian Kolonowitz, Manfred Tonic, Nicola Hillebrand, eben der Zirkus Roncalli, wie Sie gesagt haben, Franz Walser Möst, die Sängerknaben, der Wiener Kammerchor, die Wiener Philharmoniker. Ist das eine ganz große Herausforderung oder war das, weil man eh sich kennt oder weiß, wie es ist, war das recht leicht gemacht?
Na, leicht ist gar nichts. Es soll nur leicht ausschauen, das ist das Ideale. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich ja inzwischen rund 35 Jahre wieder in Wien zurück bin und hier, wenn Sie so wollen, die Kultur, das Kulturleben seit 35 Jahren ja auch in vieler Hinsicht mitgestalte, ist natürlich, wenn Sie so wollen, unter Anführungszeichen mein Telefonbuch und mein Telefonregister riesengroß. Und selbstverständlich sind viele der Künstlerinnen und Künstler, die da aufgeboten sind in diesem Jahr, Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Jahren mit mir schon andere Projekte gemacht haben und den Weg gegangen sind und die ich damit wiederum gewinnen konnte. Aber es sind auch sehr viele, weil ja viele Genres in den letzten Jahren von mir ja nicht unmittelbar bearbeitet wurden. Also ich habe im Pop-Bereich bis dato nichts gemacht gehabt und ich habe auch im Bereich Zirkus nichts gemacht gehabt und ich habe im Bereich der so verschiedene Escape Room und dergleichen. Und da hat man natürlich den Vorteil, wenn man so in diesem Metier drinnen steckt, dass man aus dem einen Pfad und aus der einen Connection eine neue findet. Also insofern das Auffinden der Künstler oder das Kontaktieren und Künstler dafür zu interessieren, das war wahrscheinlich eine der leichtesten Arbeiten dafür, denn natürlich war das Image mit erfolgreich Theater an der Wien zum Opernhaus machen, das schlägt sich über mehrere Genres, nicht nur im klassischen Bereich, und da vertraut man halt demjenigen, der das gemacht hat, dass er auch so etwas Verrücktes wie dieses Straußjahr irgendwie zusammenkriegt, weil das war schon ein Punkt, dass natürlich viele am Anfang gesagt haben, ja, was will denn der überhaupt machen, und wenn ich dann gesagt habe, nein, das wird kein historisches Fest, es wird ein zeitgenössisches, haben sehr viele darauf reagiert, und was soll das sein, ein zeitgenössisches Festival? Ja, indem du etwas Neues machst. Und da haben doch viele, also ich würde sagen 80%, wir haben ungefähr vielleicht 80 bis 100 verschiedene Künstlerinnen und Künstler angesprochen und etwa 80% davon haben sich auch gewinnen lassen. Aber ein Großteil von denen war die erste Reaktion, ja, Johann Strauss, toll, toll, bekannt, berühmt, tolle Musik, aber was soll ich damit? Und das war im Gegensatz zum Mozart-Jahr oder zu vielen anderen Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe, vor allem Festivals, auch diese Jeunesse-Festivals zum Beispiel oder den Osterklang, da war es eigentlich eher nur schwierig, zu bestimmten Zeiten bestimmte Künstler zu bekommen. Hier war es schwierig, manche Künstlerinnen und manchen Künstlern und Künstlerinnen eben Basisideen zu geben und kreative Ansätze zu geben, aus denen sie etwas machen sollten. Also da war mein Team und ich viel stärker gefordert, bei dem Straußjahr eigentlich selbst was zu erfinden und weniger sich darauf verlassen zu können, dass man jemanden Prominenten oder einen speziellen Künstler anspricht oder Künstlerin anspricht und die sagt, ja super, da mache ich dann das draus und das draus. Das war ganz, ganz selten der Fall.
Wir müssen leider schon auf die Zeit schauen, weil Sie weiter müssen und der Tag ja offenbar auch schon ganz, ganz voll war. Heute also vielen Dank für die Zeit grundsätzlich. Ich darf, bevor wir aufhören, doch noch eine Frage stellen, die nicht fehlen darf am Kulturschauplatz. Wir müssen heute leider die 5 Flottenfragen auslassen, aber eine Frage für den Kulturschauplatz, für den Kulturhörplatz. Es gibt eine Playlist bei uns, wo wir den Menschen da draußen versuchen, Musik mitzugeben, die sie sich anhören können, um vielleicht auch den Horizont zu erweitern, mal was Neues zu hören, vielleicht was sie schon mal gekannt haben, nochmal wieder zu hören. Haben Sie eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt hören?
Ich habe eine skurrile Empfehlung. Man sollte sich die Neufassung, die Popfassung des Donauwalzers von Martin Grubinger Senior, die Martin Grubinger Junior mit dieser 100-köpfigen Pop-Super-Pop-Band am Rathausplatz in der Silvesternacht gespielt hat und wo 30.000 Menschen dazu gesungen, getanzt und gejubelt haben, die sollte man sich anhören. Das ist etwa 5 Minuten lang. Das ist vielleicht jetzt nicht die neueste Erkenntnis, aber es ist da ein Zeichen dafür, wie großartig die Straußsche Musik, in dem Fall der Donauwalzer, auch in anderen Formen Menschen mitreißen kann, jenseits der klassischen Normen. Und das finde ich ganz wichtig. Es gibt nur, wie Martin Grubinger auch sagt und viele anderen berühmten Musikerinnen und Musiker sagen, es gibt nur gute und schlechte Musik und es gibt nicht E- und U-Musik.
Dann werde ich noch ganz schön was draufsetzen, zu dieser Popmusik, eine Originalfassung quasi Strauß, und zwar die Geschichten aus dem Wienerwald. Das findet ihr am Kulturhörplatz, für den Kulturschauplatz in dieser Woche. Vielen Dank, lieber Herr Roland Geil, dass Sie Zeit gehabt haben für das Gespräch. Danke, dass Sie dabei waren. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute. Sehen wir uns nächste Woche wieder, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, nochmal vielen Dank und einen schönen Donnerstag spät.
Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche alles Gute.
Vielen Dank. Au revoir, vous y papa.